Liebe Kolleginnen, herzlich willkommen zu Dexamed Weiterbildung Allgemeinmedizin. Schön, dass Sie heute dabei sind. Mein Name ist Moritz Paar, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, selbst als Weiterbilder tätig und begrüße meinen lieben Kollegen Daniel Steinbach.
Danke, Moritz. Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Arzt in Weiterbildung und arbeite aktuell in der Forschung. Dieser Podcast hier, das ist so eine Art Mitschnitt, wenn ich Moritz anrufe und mal wieder nachfragen muss, wie es denn in der Praxis eigentlich läuft. Unser heutiges Thema ist die chronische Nierenkrankheit. Vielleicht starten wir heute mal ganz anders als sonst. Was hat sich denn, Moritz, in der aktuellen DGAM-Leitlinie, also im Vergleich zur Vergangenheit, verändert? Was ich mir gemerkt habe, ist, dass man jetzt von chronischer Nierenkrankheit spricht und nicht mehr von chronischer Niereninsuffizienz, richtig?
Das ist absolut richtig. Wir sprechen jetzt von chronischer Nierenkrankheit oder Chronic Kidney Disease oder CKD als einfache Abkürzung und nicht mehr eben von chronischer Niereninsuffizienz. Und dann ist neu, dass man auch schon bei Verdacht auf eine chronische Nierenkrankheit eine Sonographie des Urogenitalsystems durchführen sollte oder dass es empfehlenswert ist und dass therapeutisch die SGLT2-Hämmer für Patientinnen mit Albuminurie oder eingeschränkter Nierenfunktion auch empfohlen werden. Die kennt man ja vielleicht auch aus dem Diabetes-Setting bereits. Dann ist eine Neuerung, dass eine Therapie der asymptomatischen Hyperurikämie, also von erhöhten Harnsäurewerten ohne klinische Beschwerden, nicht mehr empfohlen wird. Und dass zum Abschätzen des Progressionsrisikos der CKD zum Nierenversagen Risikoscores empfohlen werden, wie zum Beispiel der Kidney Failure Risk Equation, risikonierenversagen.de, den haben wir auch verlinkt, die auch eine Berücksichtigung eben des Patientenalters ermöglichen. Und als letzter Punkt, der neu ist, ist, dass präventionsmedizinisch sich eine Änderung ergeben hat, dass nämlich die Impfempfehlungen, die von denen von der Allgemeinbevölkerung abweichen und durch die STIKO rausgegeben worden sind, in die aktuelle Leitlinie integriert wurden. Da sprechen wir am Ende nochmal drüber.
Genau, wir wollen ja heute trotzdem über alles sprechen, nicht nur über die Änderungen, aber da war ja jetzt schon einiges dabei, also gut, dass wir das jetzt schon mal durchgegangen sind. Ganz allgemein angefangen, fragt man sich ja erstmal, ob man überhaupt auf eine chronische Nierenkrankheit screenen sollte, oder?
Ja, das fragt man sich. Die Leitlinie liefert als Antwort, dass man bei asymptomatischen Erwachsenen ohne Risikofaktoren für eine chronische Nierenkrankheit eben kein Screening durchführen soll. Und jetzt wirst du wahrscheinlich fragen, was Risikofaktoren sind.
Was sind die Risikofaktoren?
Ja, zunehmendes Lebensalter, Einnahme nephrotoxischer Medikamente und dann, sage ich mal, Klassiker, die ja viele auch schon kennen als Risikofaktoren, Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Gefäßerkrankungen, glomeruläre Erkrankungen oder auch das Vorliegen einer Zystenniere oder von interstitiellen Nierenerkrankungen und natürlich dann Systemerkrankungen oder andere seltene Nierenkrankheiten.
Jetzt ist ja auch noch eine weitere allgemeine Frage, wie man die Nierenkrankheit einschätzt. Also inwieweit Kreatinin, die geschätzte GFR, also glomeruläre Filtrationsrate, aussagekräftig sind. Die nimmt man ja eigentlich immer, um zu gucken, existiert eine und wenn ja, wie schwer ist die, oder?
Genau. Also das Kreatinin ist zur Abschätzung der Nierenfunktion nicht immer optimal geeignet, weil es eben erst spät bei eingeschränkter Nierenfunktion ansteigt und weil es eben auch von einigen Faktoren wie Alter, Geschlecht, Muskelmasse und anderen abhängt. Deswegen ist es zur Abschätzung der Nierenfunktion besser, die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate zu nutzen, also die EGFR, die basiert auf dem Serumkreatinin. Da gibt es verschiedene Formeln, die eben halt Alter, Geschlecht oder Gewicht mit einbeziehen und auch unterschiedlich präzise sind. Heute wird bei der Verwendung der Berechnung meistens die CKD-EPI-Formel empfohlen und auch von den meisten Laboren automatisch berechnet. Die Formel berücksichtigt Alter, Geschlecht, Kreatinin und Körpergröße und Körpergewicht, wenn eine Berechnung auf eine normierte Körperoberfläche erfolgen soll. Das ist alles, sage ich mal, sehr theoretisch. Dieser Wert wird dann ja auch immer in Milliliter pro Minute pro 1,73 Quadratmeter angegeben. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt im weiteren Verlauf einfach die EGFR immer als Zahl benennen. Das ist viel angenehmer zu hören. Und wie gesagt, ich kenne das eigentlich in der Regel immer so, dass das Labor den Kreatininwert und die EGFR eben beide mitliefert.
Ja, also so kenne ich das auch. Das sollte eigentlich, denke ich, allgemein geläufig sein. Worauf ich jetzt nochmal Bezug nehmen möchte, sind die Risikofaktoren, die du eben schon angesprochen hast. Da war ja auch Bluthochdruck dabei. Was ist denn hier wichtig?
Also wenn ich die Erstdiagnose eines Bluthochdrucks stelle, dann sollte immer auch eine Serum-Kreatinin-Bestimmung mit EGFR empfohlen werden. Und wenn die EGFR unter 60 liegt, sollte man auch eine Urinuntersuchung auf Albumin und Kreatinin durchführen.
Und die andere große Volkskrankheit, die du auch schon angesprochen hattest, war ja Diabetes mellitus. Vielleicht auch da noch so die wichtigsten Fakten zu?
Ja, da gibt's natürlich extrem viel zu sagen. Wir versuchen das wie immer so ein bisschen auch zu kondensieren. Also einmal im Jahr sollte man die EGFR schon bestimmen. Dazu kann man wunderbar die Einschreibung in das Disease Management Programm, also ins DMP nutzen. Und dann schauen wir natürlich in dieser Gruppe auch besonders auf die Themen Blutdruck, Rauchen, Cholesterin, also kurz gesagt kardiovaskuläre Risikofaktoren. Denken auch an wichtige Folgeerkrankungen, wie neben der CKD die Prävention von diabetischer Retinopathie oder diabetischer Polyneuropathie und kardiovaskulären Ereignissen. Und schlussendlich nutzen wir natürlich ganz besonders in der Gruppe auch gerne die SGLT2-Hämmer zur Behandlung von CKD und Diabetes. Natürlich gibt es eigene Leitlinien und auch Handlungsempfehlungen zur Diabetestherapie, das sprengt jetzt aber hier den Rahmen.
Wenn PatientInnen nephrotoxische Medikamente einnehmen, also zum Beispiel Ibuprofen über lange Zeit, wie gehst du denn damit um?
Ja, da muss man ein bisschen schauen. Also wenn die temporär eingenommen werden für eine kurze Zeit, da muss man sich halt überlegen, halten wir das für notwendig, dass man eine Bestimmung der EGFR vor und nach Abschluss der Behandlung macht. Das kann durchaus ja sinnvoll sein, damit man da nicht unbemerkt, sage ich mal, Patienten in eine CKD rutschen lässt. Oft hat man ja Vorwerte auch im System, wenn man sich, sage ich mal, versucht ganzheitlich zu kümmern und zwischendurch ja auch guckt, wenn wir im Rahmen der Multimedikation ja auch schon drüber gesprochen. Wenn jetzt dauerhaft potenziell nephrotoxische Medikamente eingenommen werden, dann sollte man auch mindestens einmal jährlich kontrollieren.
Jetzt haben wir ja schon einige wichtige Risikokonstellationen besprochen. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wie würde man denn die CKD dann einteilen? Kannst du uns das nochmal kurz zusammenfassen?
Zum einen kann ich nach dem GFR-Stadium einteilen, zum anderen eben nach der Albumin-Kreatinin-Ratio im Urin. Fangen wir mit der GFR an, das kennen ja die meisten, diese Stadien G1 bis G5. Vereinfacht gesagt kann man sich merken, Stadium G1 ist, wenn die EGFR über 90 ist, also größer gleich 90. Dann kommt bei G2, sag ich mal, ein 30er Schritt zwischen 60 bis 89 und alle anderen Stadien, die danach folgen, sind immer ungefähr in 15er Schritten. Wobei man dazu sagen muss, Stadium G3 ist in zwei Gruppen aufgeteilt, G3a und G3b. Da ist dann die Grenze eben bei 45, also über 45 bis dann 60 ist G3a und unter 45 nach unten hin bis 30 ist G3b. Und oft ist es ja auch so, dass gewisse Medikamente anhand der GFR dann auch nicht in gewissen Dosierungen gegeben werden sollen. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Richtig kritisch kann man sagen, wird es schon ab Stadium G4, wo man dann schon eine hochgradige Einschränkung der Nierenfunktion hat, wo die GFR dann unter 30 liegt bis 15. Und wenn wir unter 15 rutschen, sind wir im Stadium G5. Dann ist es oft so, wenn die Patienten zum Beispiel von Nephrologen, Nephrologinnen gesehen werden oder auch wenn die stationär waren, dass wir hinter der Einteilung dieses G-Stadiums noch den Buchstaben A finden. Da gibt es dann eben noch die drei A-Einteilung, A1 bis A3, wo man sich anschaut, Albumin-Kreatinin-Ratio im Urin, die wird angegeben in Milligramm pro Gramm. Und da ist es so, wenn wir unter 30 Milligramm pro Gramm Albumin-Kreatinin-Ratio sehen, ist es normal bis leicht erhöht, 30 bis 300 mäßig erhöht und über 300 Milligramm stark erhöht. Das wäre dann Stadium A3. Und was man dann noch ergänzend machen kann, ist, dass man sich anguckt, gibt es strukturelle Veränderungen der Nieren und diese Veränderungen müssen in Abgrenzung zur akuten Nierenkrankheit mindestens 3 Monate bestehen.
Wenn wir so ein Stadium haben, also wenn die GFR erniedrigt ist, ich glaube, wir können jetzt den Fokus mal auf eine GFR unter 60 legen hier im Podcast. Wie geht's denn dann weiter mit den Kontrollen?
Ja, wenn ich jetzt so eine EGFR von unter 60 habe bei einer Erstdiagnose oder das erste Mal sehe bei einem Patienten, dann sollte man eine weitere Bestimmung der EGFR nach 3 Monaten nochmal machen, um auch die Diagnose dann zu stellen, dass es ein chronischer Prozess ist. Und dann sollte man natürlich bei Erstdiagnose einer chronischen Nierenkrankheit auch gucken, liegt eine Hämaturie vor, also mal einen Urinstreifentest machen. Und da macht es natürlich Sinn, auch die Albumin-Kreatinin-Ratio im Urin zu bestimmen. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Und wenn es jetzt so ist, dass ich den Verdacht habe auf eine akute Nierenkrankheit, dann ist es ja oft so, dass die Patienten sich auch mit irgendwelchen Symptomen wie zum Beispiel Ödeme oder Luftnot präsentieren. Da ist das Vorgehen ein bisschen anders. Da ist ja auch dann die Frage, muss man die sehr zeitnah direkt überweisen oder sogar einweisen, in die, zum Beispiel Nephrologie oder eine andere Fachrichtung. Da ist es so, dass man die Kontrolle der EGFR schon nach 2 Wochen machen sollte. Aber wir sprechen ja heute eben nicht über die akute Nierenkrankheit, sondern über die chronische.
Okay, und nochmal zur Hämaturie, machst du da noch eine Kontrolle?
Genau, also wenn ich jetzt einmalig eine Hämaturie gesehen habe, dann sollte man noch einen zweiten unabhängigen Streifentest im Intervall machen, um zu gucken, war das jetzt real so oder gab es vielleicht andere Ursachen bei Frauen, zum Beispiel Periodenblutung oder auch manchmal gibt es ja Patienten, die haben vielleicht bewusst oder unbewusst mal einen Steinabgang gehabt oder die haben Veränderungen an den ableitenden Harnwegen, die das auch erklären könnten. Und wenn ich jetzt umgekehrt zufällig bei einem Check-up oder bei anderen Untersuchungen eine Albuminurie oder eine Hämaturie entdecke, dann macht es natürlich auch Sinn, die EGFR und die Urin-Albumin-Kreatinin-Ratio zu bestimmen.
Okay, ich habe jetzt die Diagnose gestellt, chronische Nierenkrankheit. Wie geht's denn dann weiter?
Ja, zuerst würde ich auf jeden Fall mal Blutdruck kontrollieren und gegebenenfalls einstellen, weil das natürlich eine sehr häufige Ursache ist, beziehungsweise auch ein Faktor, der das Fortschreiten der Nierenkrankheit begünstigt. Dann sollte man zumindest auch einmalig mal eine Ultraschalluntersuchung der Nieren und des ableitenden Harnsystems durchführen, um zu gucken, gibt es da etwas, was den weiteren Progress begünstigen kann oder erklärt, dass diese CKD vorliegt. Und dann ist noch wichtig, dass man halt auch das kardiovaskuläre Risiko bei Patientinnen mit CKD abschätzen sollte, auch wenn die keine kardiovaskulären Vorerkrankungen haben. Dazu gibt es ja validierte Risikoscores, wie zum Beispiel ProCam oder den Score 2 oder eben Ariba. Das ist ein deutschsprachiges Beratungsinstrument. Das nutzen wir zum Beispiel in der Regel auch dann im Rahmen von Check-up-Untersuchungen oder wenn wir eben bei Patientinnen auffällige Nierenwerte haben.
Also platt ausgedrückt, wenn was an der Niere ist, dann auch mal aufs Herz schauen, auch wenn das bisher nicht im Fokus war. Okay, das habe ich mir gemerkt. Jetzt ist noch die große Frage, ab wann geht's denn zum Nephrologen oder zur Nephrologin? Was gibt's da zu beachten?
Ja, dazu wäre jetzt erstmal ein ganz praktischer Tipp. Es gibt eine schöne Kurzversion der Leitlinie und zwar die zum Vorgehen bei Erstdiagnose. Die haben wir auch verlinkt. Da gibt es eine schöne Entscheidungshilfe, wann ich überweise und was dafür noch relevant ist. Also, dass man anhand von Alter und Komorbiditäten, Lebenserwartung, den individuellen Gesundheitszielen eben eine Abschätzung vornimmt. Wenn die EGFR jetzt bei Erstdiagnose schon unter 30 liegt, dann sollte man unter Berücksichtigung der Lebenserwartung natürlich sowieso eine Überweisung in die Nephrologie vornehmen, weil da muss natürlich geschaut werden, woran liegt's und was kann man tun. Ob man die Patienten jetzt kontinuierlich nephrologisch anbindet, ist dann auch immer eine Einzelfallabwägung, auch in kollegialer Rücksprache mit den Nephrologinnen. Wenn ich jetzt sehe, dass die Nierenfunktion sich sehr rasch in die falsche Richtung entwickelt oder auch eine Albuminurie weiter progredient ist oder ich sehe, dass im Rahmen meiner Untersuchungen sich die EGFR kontinuierlich verschlechtert, dann sollte man natürlich auch an die Nephrologen überweisen. Und dann darf man nicht vergessen, kann ja auch mal sein, dass die Ursache eine Etage tiefer liegt, also in ableitenden Harnwegen. Dann sollte ich natürlich auch urologisch weiter überweisen, zu gucken, sind da Probleme eben weiter unten.
Die große Mehrheit der PatientInnen mit CKD wird ja aber in der Hausarztpraxis primär behandelt. Vielleicht gucken wir da mehr hin. Also was gibt's hier im Allgemeinen zu beachten?
Ja, wir müssen die Patientinnen über die Diagnose aufklären und was das auch bedeutet. Kommen später auch nochmal auf Ernährung zu sprechen. Wir müssen dann natürlich sagen, dass insbesondere die Menschen mit chronischer Nierenkrankheit besonders beraten werden sollten zu gesundheitsbewusstem Verhalten, also Bewegung, Ernährung, Rauchstopp und auch worauf sie bei Selbstmedikation achten müssen. Und dass man ihnen auch nochmal ganz klar sagt, bevor sie sich irgendwelche Over-the-Counter-Produkte, also frei verkäufliche Medikamente in der Apotheke holen, immer prüfen, ob eine Kontraindikation vorliegt. Also auch wenn sie jetzt nicht zu uns kommen, sondern direkt in die Apotheke gehen, müssen sie bitte dem Apotheker mitteilen, der Apothekerin, dass sie eine chronische Nierenkrankheit haben, damit die das mit sich anschauen. Und wir nutzen natürlich dann, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, im Alltag neben den Fachinformationen der Medikamente, zum Beispiel die Seite dosing.de, wo wir nachgucken können, müssen wir die Medikamente, die wir so verordnen, anpassen.
Neben der salzarmen Kost in den ersten Lebensjahren gibt es dann ja hier auch einen Fokus in den, ich sag mal, erwachsenen Lebensaltern, dass man seine Ernährung anpassen sollte. Wo gucke ich hin oder was wäre Inhalt von so einer Beratung? Was ist eben schon angesprochen? Man sollte über Ernährung sprechen.
Ja, also da geht es ja darum, habe ich jetzt ein erhöhtes renales oder kardiovaskuläres Risiko? Das betrifft jetzt klassischerweise die Cardigo-Gruppen G3B und oder A3. Da sollte man zum einen empfehlen, dass man, das ist immer so schön gesagt, die mediterrane Kost anwendet, also pflanzliche Fette bevorzugt, salzarm, zuckerarm, auf gute Fette achten. Da sei vielleicht nochmal empfohlen, es gibt ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und da gibt es auch 10 Regeln, die man relativ einfach als einseitiges PDF dem Patienten noch ausdrucken kann. Genau, und dazu gehört dann unter anderem eben auch, hast du angesprochen, kochsalzarme Kost, eine Kost, die reich an frischem Obst und Gemüse ist. Man sollte möglichst wenig Fertigprodukte und gesüßte Getränke nehmen und auch darauf achten, dass phosphathaltige Zusatzstoffe gemieden werden.
Wie ist das mit Proteinen? Waren die nicht auch wichtig in diesem Zusammenhang?
Ja, genau. Also bei Vorliegen einer möglichen Mangelernährung, insbesondere bei Patientinnen mit einer fortgeschrittenen chronischen Nierenkrankheit, mit einer EGFR von unter 45 und Alter über 70 Jahre oder einem niedrigen BMI unter 20,5 oder einer ungewollten Gewichtsabnahme von über 5% in 3 Monaten oder über 10% in einem Jahr, sollte man dann auch überlegen, ob man vielleicht eine Ernährungsberatung oder eine Ernährungstherapie einleitet. Und bei der, was die Proteinzufuhr im Speziellen angeht, sollte man sich erstmal an den Empfehlungen für die Normalbevölkerung orientieren. Das sind etwa 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Protein und 25 bis 35 Kilokalorien pro Kilogramm pro Tag. Das kann natürlich bei älteren Patienten oder einer katabolen Stoffwechsellage sogar höher sein. Manchmal gibt es ja noch so die Tendenz, dass man über eiweißrestriktive Diäten dann vielleicht nachdenken könnte. Das sollte man aber nur in sehr selektiven Fällen tun und ausschließlich in enger Kooperation mit den Nephrologen und Ernährungstherapeutinnen. Also abgesehen jetzt, sage ich mal, von einem Fall, der mir gerade noch aus der Praxis einfällt, über den wir gleich noch sprechen können, sollte man da jetzt eher zurückhaltend sein.
Okay, aber lass uns erstmal meine Checkliste, an die ich denken muss, wenn ich ein CKD therapieren möchte im hausärztlichen Setting, lass die erstmal durchgehen. Also hinter Ernährung kann ich jetzt schon Haken machen. Du hattest es schon angesprochen, mehrfach mit dem Blutdruck, Herz und Niere gehören zusammen. Was gibt es hier zu beachten?
Ja, relativ platt gesagt, wenn ich jetzt einen Patient habe mit einer CKD und einem Blutdruck über 140 systolisch oder über 90 diastolisch, dann sollte man Maßnahmen zur Blutdrucksenkung empfehlen. Das fängt ja mit Lebensstilmaßnahmen an, die kennen wir. Man sollte den Zielwert eben individuell festlegen. Und dann ist es natürlich auch sinnvoll, dass man die Patienten auch zu Hause regelmäßig den Blutdruck messen lässt, um auszuschließen, dass man irgendwie so eine Weißkittelhypertonie hat, um zu gucken, ist da ein ausreichendes Dipping in der Nacht auch vorliegend, sind irgendwo Blutdruckspitzen über den Tag, da kann man natürlich dann auch mal eine Langzeitblutdruckmessung machen. Und zur Blutdruckeinstellung sollte man bevorzugt dann eben Angiotensin-Konversionsenzymhemmer, also ACE-Hemmer oder Angiotensin-Rezeptorblocker zur Therapie verordnen.
Also Ernährung check, Blutdruck check, dann hatte ich mir hier noch aufgeschrieben SGLT2-Hämmer, die sollte ich doch mir auch anschauen, oder?
Genau, also vielleicht erstmal, wann sind die hier jetzt relevant? Ich rede jetzt, wie gesagt, nicht von Patientinnen mit Diabetes, das ist nochmal ein eigenes Thema, aber wenn ich jetzt keinen Diabetes habe, ab wann sind die für die Patienten mit CKD interessant? Dann, wenn eine Albuminurie vorliegt über 300 Milligramm pro Gramm, und oder eine EGFR von unter 45 vorliegt, dann sollte man einen SGLT2-Hemmer empfehlen. Dann ist noch wichtig zu sagen, wenn die GFR sehr niedrig ist, also unter 20 liegt, dann sollte man die nicht neu beginnen, die Therapie mit diesen Medikamenten. Und auch hier ist der Tipp, es gibt eine Entscheidungshilfe für die Verordnung von den SGLT2-Hämmern in der verlinkten Kurzversion zum Vorgehen bei etablierter CKD. Also es gibt, finden Sie in den Shownotes eben neben der Langversion der Leitlinie, eine Kurzversion bei Erstdiagnose der CKD und eine Kurzversion bei schon etablierter CKD. Das ist wirklich sehr alltagshilfreich.
Gut, dann habe ich auf meiner Checkliste noch Harnsäure und Eisenmangel als Stichworte.
Ja, wir haben ja eingangs schon mal gesagt, bei asymptomatischer Hyperuricämie und CKD soll man keine harnsäuresenkende Therapie empfehlen, sondern nur, wenn eben auch Symptome der Hyperuricämie vorliegen. Wenn ich einen Verdacht habe auf eine renale Anämie, sollte man schon zur Nephrologin überweisen, um das mit beurteilen zu lassen. Eisenmangel, also wenn eine behandlungsbedürftige Eisenmangelanämie bei CKD vorliegt, soll man primär oral substituieren. Darüber haben wir an anderen Podcast-Folgen ja auch schon mal gesprochen, dass eben die orale Eisensubstitution immer vorzuziehen ist. Nur wenn das nicht ausreicht, dann kann man halt in Rücksprache mit den Nephrologinnen über eine intravenöse Eisensubstitution nachdenken. Was vielleicht noch interessant ist, weil es auch in diesen Kontext passt, ist, dass man bei Patientinnen mit CKD nicht routinemäßig Vitamin D substituieren sollte. Und wenn wir Störungen im Calcium- oder Phosphathaushalt feststellen, dann sollte man auf jeden Fall auch nephrologisch überweisen.
Wenn wir jetzt bei medikamentöser Therapie sind, dann sind ja fast die Medikamente wichtiger, die man eigentlich für andere Krankheiten gibt. Also sprich nephrotoxische Medikamente. Könntest du uns da noch einen kurzen Abriss geben, was es da zu beachten gilt?
Ja, also wie gesagt, kann man nicht oft genug sagen, im Alltag bei Unsicherheit immer bei dosing.de zum Beispiel nachgucken oder in der Fachinformation, damit man da einfach nichts übersieht. Klassiker sind natürlich nicht steroidale Antirheumatika, die sollte man bei einer EGFR unter 30 auf keinen Fall geben, da sind sie kontraindiziert. Und wenn die EGFR über 30 ist, dann sollte man sie auch nur so kurz und niedrig dosiert wie möglich einsetzen. Und generell natürlich auch darauf achten, wenn wir jetzt Patientinnen haben, die eine chronische Nierenkrankheit haben und dann haben sie zum Beispiel mal Diarrhoe oder fieberhafte Infekte, die auch schon an und für sich ja dazu führen können, dass man eine Exsikose als Risiko hat oder dass sich auch eine akute Verschlechterung der Nierenfunktion einstellen konnte, dann sollte man vor allem darauf achten, dass dann alle potenziell nephrotoxischen oder nierenfunktionsbeeinträchtigenden Medikamente eben kritisch hinterfragt werden. Also in der Praxis ist es manchmal so, wenn man solche Patientinnen eben hat, denen es akut schlechter geht, dass es dann auch sinnvoll sein kann, dass man beispielsweise mal für ein paar Tage eben die Medikamente, die besonders nephrotoxisch sind, die also bei besonders kritisch zu hinterfragen sind, dass man die einfach absetzt mal für ein paar Tage.
Du hattest jetzt noch nicht zu Statinen gesagt, die gibt's ja auch häufig.
Ja. Also wenn ich jetzt einen Patient habe, eine Patientin, die unter oder maximal 75 Jahre alt ist, eine chronische Nierenkrankheit hat, noch nie ein kardiovaskuläres Ereignis hatte, dann gebe ich ein Statin nur dann, wenn das kardiovaskuläre Gesamtrisiko mit einem validierten Risikoscore als hoch eingeschätzt wird. Die Scores haben wir ja genannt. Bei Patientinnen, die älter sind als 75 Jahre, eine CKD haben und keine kardiovaskuläre Erkrankung, gibt es keine ausreichende Evidenz dafür, dass man mit einem Statin beginnt. Also da reden wir ja dann quasi über eine kardiovaskuläre Primärprävention in einem höheren Alter und da gibt es eben nicht ausreichend Evidenz, sagt uns die Leitlinie. Und vielleicht dann in dem Kontext auch nochmal ein Wort zu den Thrombozytenaggregationshämmern nicht verordnen bei CKD ohne ein kardiovaskuläres Ereignis. Also das wären wirklich dann totale Einzelfallentscheidungen, Rücksprache mit den Nephrologen.
Wir hatten ganz am Anfang des Podcasts schon darüber gesprochen, in welchen Risikokonstellationen man auch mal nach einer CKD schauen könnte. Jetzt interessiert mich, wenn eine CKD vorliegt, wie häufig würde ich das denn monitoren?
Also in regelmäßigen Abständen, entsprechend der CKD-Stadien, da würde ich empfehlen, die langen Version der Leitlinie auf Seite 116, die Abbildung 6 anzuschauen. Da steht es eigentlich genau drin. Die Monitoring-Intervalle und Kontrolluntersuchungen sollte man natürlich auch in fortgeschrittenen Stadien mit den Nephrologinnen abstimmen. Wichtig ist bei jeder Kontrolle auch den Blutdruck zu kontrollieren und mindestens einmal jährlich eine komplette Medikationsanalyse machen. Das hatten wir im Rahmen der Multimedikation, also auch die freiverkäuflichen Medikamente abfragen. Und Patientinnen mit einer CKD und einer nachgewiesenen Albuminurie sollten auch mindestens alle 1 bis 2 Jahre in Bezug auf die Albumin-Kreatinin-Ratio nachkontrolliert werden, wenn sie jetzt nicht eh schon nephrologisch mitbeurteilt werden. In Bezug auf die Anämie ist dann noch zu sagen, dass man halt einen Serum-Hämoglobin-Wert bei den Patientinnen ohne bekannte Anämie mit einem CKD-Stadium G3b einmal im Jahr kontrolliert und bei CKD-Stadium G4 bis 5 sogar halbjährlich, weil da natürlich das Risiko deutlich höher ist, dass eine renale Anämie sich einstellt. Wenn der Hämoglobinwert unter 11 liegt, und eben eine chronische Nierenerkrankung vorliegt, sollte man auf jeden Fall zur Überprüfung des Eisenstatus auch das Serumferritin bestimmen und die Serumtransferinsättigung. Und dann, last but not least, ist es wichtig, wenn noch eine, also wenn Patienten schon mal eine akute Nierenkrankheit gehabt haben, ohne dass vorher eine CKD vorliegt, dass man dann einmal im Jahr auch die Nierenfunktion sich anguckt über 3 Jahre und dann auch die Urinalbumin-Kreatinin-Ratio.
Okay, meine almost last but not least Frage, eine Frage zur Prävention. Wie ist es mit Impfungen bei PatientInnen mit CKD?
Ja, also wir haben ja die STIKO-Empfehlungen, die gelten natürlich auch für diese Patientin, aber es gibt ein paar Empfehlungen, die weichen ab, die stehen auch in der Leitlinie, die können wir gerade mal einmal durchgehen. Also die Grippeschutzimpfung jedes Jahr wird auch bei unter 60-Jährigen schon empfohlen, wenn eine CKD vorliegt. Die Varizella-Zoster-Impfung sollte auch schon ab 50 Jahren erfolgen bei CKD. Die Pneumokokken-Impfung mit dem PCV20-Impfstoff sogar ohne Altersbeschränkung bei CKD empfohlen und RSV-Impfung einmalig ab 60 Jahre bei CKD. Dann gibt es ja noch die Fälle, dass CKD-Patientinnen eine immunsuppressive Therapie erhalten oder zum Beispiel schon dialysepflichtig sind, dann sollte man auch gegen Hepatitis B impfen. Da gibt es spezielle Impfstoffe mit einem höheren Antigengehalt. Und dann fällt mir jetzt gerade noch auf, weil du sagtest, last but not least Frage, dass wir wahrscheinlich noch vielleicht 1-2 Fallkonstellationen mal ansprechen könnten.
Genau, das hattest du ja eben schon angesprochen, ne? Dass dir da noch so ein Fall in Erinnerung ist.
Ja, und zwar ist mir gerade, als wir über Eiweiß und eiweißrestriktive Dinge gesprochen haben, ist mir sozusagen ein Fall in den Hinterkopf geschossen, der das Gegenteil beinhaltete. Das war nämlich ein jüngerer Patient, der sich zum Check-up vorstellte und in der Anamnese dann auch erzählte, dass er relativ viel Kraftsport macht. Der sah auch entsprechend aus. Und da fiel dann tatsächlich im Rahmen des Checkups, habe ich sozusagen wegen der, weil ich in der Anamnese auch gefragt habe, ob er irgendwelche Eiweißpräparate zu sich nimmt und es dann darum ging, dass er viel Kreatinpräparate zu sich nimmt, noch die Nierenfunktion mit untersucht. Und er hatte tatsächlich ein CKD-Stadium G3B. Der hatte sonst keine Risikofaktoren, außer dass er eben seit, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, 11 Jahren regelmäßig seine Pulver schluckt in, wie er dann auch zugab, deutlich höherer Dosierung, als es eigentlich empfohlen ist. Das fand ich schon sehr eindrücklich und zeigt für mich, dass es eben auch in der jüngeren Alterskohorte ohne die klassischen Risikofaktoren natürlich Dinge gibt, an die man denken sollte. Der ist mittlerweile von seinen Pulvern runter, nephrologisch angebunden, die Nierenfunktion hat sich ein bisschen erholt, aber ganz so wie vorher ist es eben auch nicht mehr.
Interessanter Fall, also ja, auch vielleicht nicht ganz so häufig, aber stimmt, da muss man auch dran denken, auch gerade bei jüngeren PatientInnen. Hast du auch noch ein Fallbeispiel, das vielleicht ein bisschen geläufiger ist, also was vielleicht häufiger ist?
Zumindest bei uns in der Praxis häufiger. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass wir auch ein Haus für wohnungslose Menschen mitbetreuen und da war ein Patient bei uns, der auch relativ neu in diese Einrichtung gekommen ist und der sich eigentlich vorgestellt hat mit Juckreiz als primären Beratungsanlass und leichten Unterschenkelödem, die er selber gar nicht so wahrgenommen hatte, aber die sich in der Untersuchung gezeigt haben. Und bei dem es keinen Anhalt für eine Hauterkrankung gab und auch keinen klassischen Anhalt für eine kardiale Genese dieser Beschwerden. Und zusammenfassend hat sich da auch rausgestellt, dass das eben eine chronische Nierenkrankheit war, die aber seit Jahren mutmaßlich unentdeckt war, weil der Patient eben auch seit Jahren bei keinem Arzt gewesen ist. Und der hatte ein Stadium G3A, A2, wenn ich mich richtig erinnere, und als Risikofaktoren eben dann auch einen bisher nicht behandelten Bluthochdruck und nicht erkannten Diabetes mellitus Typ 2, der sich in der Folge aber auch gut stabilisiert hat, sehr compliant ist und wo man eben zumindest ja auch die Hoffnung rausziehen kann, dass eben, wenn man diese Risikofaktoren frühzeitig erkennt, frühzeitig behandelt, die Patienten auch compliant sind, sich zumindest die Nierenfunktion lange Zeit noch erhalten lassen kann. Gibt es natürlich auch nie eine Garantie für. Inwieweit die sich verbessert, ist natürlich auch immer eingeschränkt, nur vorhersehbar. Aber das ist ein Fall, den man in Bezug auf ältere Patientinnen, die vielleicht jetzt nicht so die typischen Arztgänger sind, auch durchaus ab und an mal sieht, wo dann die Erstsymptome eigentlich nicht ganz klassisch sind und man dann eben darauf kommt.
Ja, danke dir für den Einblick in die Praxis. Wir kommen langsam zum Ende in unserem Podcast. Du hattest eben schon die Kurzversion der Leitlinie angesprochen. Das ist ja auch immer unsere Intention am Abschluss, dass wir den Podcast nochmal in einer Kurzversion, in einer Zusammenfassung bieten. Und da würde ich dich bitten, alles zu CKD nochmal in den wichtigsten, in wenigen Sätzen zusammenzufassen.
Ja, wie immer versuche ich dieses unmögliche Unterfangen zumindest in Ansätzen zu liefern. Also die Kurzversion der Leitlinien nutzen, haben wir verlinkt, den Deximed-Artikel nutzen. Dann sollte man immer an eine CKD denken bei wichtigen Risikofaktoren wie zunehmendes Lebensalter, Einnahme von nephrotoxischen Medikamenten und Grunderkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Gefäßerkrankungen. Da lohnt sich dann zumindest mal ein Blick auf die GFR und den Urin. Bei Verdacht auf eine CKD, Sonographie des Urogenitalsystems empfohlen. Bei Erstdiagnose von Bluthochdruck sollte man das Serum Kreatinin bestimmen und wenn die eGFR unter 60 liegt, dann auch eine Urinuntersuchung auf Albumin und Kreatinin machen. Und therapeutisch vielleicht ja 4 Punkte. Also erstens eine gute Aufklärung eben auch zu Lebensstil, Ernährung, Nikotinverzicht und so weiter. Zweitens den Blutdruck gut einstellen. Drittens das kardiovaskuläre Risiko berechnen und dann eben gegebenenfalls die Therapie anpassen. Und viertens den SGLT2-Hämmer für Patientinnen mit Albuminurie über 300 Milligramm pro Gramm oder eingeschränkter GFR unter 45. Und dann bleibt vielleicht noch zu sagen, zum Abschätzen des Progressionsrisikos der CKD kann man den Nierenversagen-Risikoscore nutzen und die Impfempfehlung, da haben wir drüber gesprochen, da gibt's die 4, 5 Dinge, die sich ein bisschen unterscheiden, die stehen in der Leitlinie drin, an die noch denken. Kann man vereinfacht gesagt sagen, da gibt's Impfungen, die sollten dann schon relativ früher im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung erfolgen.
Wir hoffen, dass wir mit dem heutigen Podcast wieder eine kleine Unterstützung waren. Was vielleicht auch noch eine weitere Unterstützung sein könnte, ist der von uns freigeschaltete Deximed-Artikel, der in den Shownotes steht, also auch für alle Zuhörenden ohne Account abrufbar. Einfach in die Shownotes gucken und dort aufrufen. Falls Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie ihn positiv bewerten, abonnieren oder auch an KollegInnen weiterempfehlen. Wir danken jetzt erstmal ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind.
Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und auch vielen Dank für das positive Feedback, das uns erreicht und die zunehmende Steigerung der Followerzahlen. Das gibt uns durchaus die Motivation, dass wir hier vielleicht auf dem richtigen Wege sind, dass wir alle davon profitieren. Und da möchte ich mich natürlich an dieser Stelle ganz herzlich bei Madis Karsch für die redaktionelle Unterstützung und bei Tim Hoffmann für den Schnitt bedanken und bei unseren Kolleginnen aus der Deximed-Redaktion für die tolle Arbeit an den Artikeln. Tschüss und bis zum nächsten Mal.